So, Thema. Ich dachte mal, ich mache mal was, was uns mal alle so ein bisschen betrifft. Ne? Also nicht nur so ein.
Covid?
Nee, bitte nicht, bitte heute. Kein Covid heute. Nicht nur irgendwie so ein, oh, Prämedikation, macht nur ihr und oder ich mache nur irgendwas mit Osteosynthesen oder irgendwas ähnliches, sondern was uns mal wirklich auch mal die Internisten so auch noch mit ein bisschen betrifft. Ich fange mal an mit einem Zitat. Eigentlich ist ja sonst Torben für Filmzitate zuständig. Jetzt mal eins von mir. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden?
Das ist kein Film, das ist eine Serie, das
Ja?
ist X-Factor.
Ihr Jonathan Frakes.
Großartig.
Ist denn mit euch nicht richtig? Könnt ihr mal bitte Soße richtig schreiben? Ja.
Immerhin spiele ich kein Clash of Clans. Ja.
Ego. So, mal angenommen, ihr
Touché.
kommt zur Arbeit und wisst, wenn ihr in euer Krankenhausinformationssystem guckt und wisst, dass das, was da drin steht, zu 95% falsch ist. Wie würdet ihr damit umgehen?
Dann würde ich sagen, klar, das waren die anderen, die hatten wieder keine Ahnung, Standard.
Genau.
So, und zwar geht es bei mir heute um Penicillinallergie. Und Untertitel ist: Nichts ist, wie es scheint.
Also unser Chef, möchte ich vorwegnehmen, unser Chef sagt auch immer, Penicillinallergie, da kann man gar nichts drauf geben.
Ja, eigentlich schon. Das ist entspricht. Eigentlich sind wir jetzt fertig, der Chef hat eigentlich schon alles gesagt. Nein.
Ja.
Fallbeispiel, weil es halt dazu gehört. Ne?
Ines macht die schönsten Fallbeispiele.
Naja, es ist diesmal ein kleines, einfach nur zum Einführen. Eine 54-jährige Patientin stellt sich in der Notaufnahme vor mit Fieber, 39 Grad, Klopfschmerz im Nierenlager, Verdacht auf Pyelonephritis. Sie gibt an, sie hat eine Penicillinallergie. Also der diensthabende Notaufnahmearzt ordnet Ciprofloxacin IV an. Am nächsten Morgen wird die Patientin
Ist die Achillessehne durch?
wird die Patientin weiter zu ihrer Allergie weiter befragt. Die Mutter der Patientin war gegen Penicillin allergisch und sie selber hat mal ganz schweren Durchfall bei einer Penicillingabe bekommen. Seitdem ist das so festgehalten, die Patientin hat eine Penicillinallergie. Der Patientin geht es aber auch nicht wirklich besser. Sie hat immer noch ein ganz starkes Krankheitsgefühl, starke Schmerzen. Dann kommen die Urinkulturen wieder zurück und in der Tat hat sich ein Enterokokkus gefunden, aber der ist jetzt gegen Ciprofloxacin auch noch resistent. Das ist so Einführung in das Thema. Allgemeines. Ungefähr, wenn ihr jetzt so Prämedikation macht, ne? Wie viele Leute kommen zu euch, die sagen, hey, ich bin penicillinallergisch?
Also ich würde sagen, mindestens zwei pro Tag.
Ich würde sagen, es sind noch mehr. Also wenn du die Leute fragst, so, ich habe ja so meinen Ablauf, ne? Aber ich würde sagen, es ist bestimmt, also ich hätte 5 bis 6 von drei, also von 30 bis 35 Leuten,
Ja.
die ich so sehe,
Ich glaube, da
die
liegt eher.
sagen, und dann frage so, also und dann frage ich immer, ja, ist das denn eine Unverträglichkeit oder eine Allergie? Aber ich will dir jetzt nicht vorgreifen und dann kommen meistens spannende Dinge dabei raus.
Ja, ich frage immer, wie hat sich das denn geäußert?
Genau, das
Ja, das weiß ich nicht mehr. Das hat man mir damals gesagt.
Genau, als Kind. Und,
Ja.
ne? Ungefähr 5 bis 10% der Bevölkerung denken, dass sie gegen Penicillin allergisch sind.
Ja, das kommt.
So, aber in Wirklichkeit können 90 bis 95% Penicillin sehr gut tolerieren. Also das heißt, wenn ihr dieses kleine Ausrufezeichen in eurem Krankenhausinformationssystem, wo drin steht Penicillinallergie, dann ist das zu 95%
Bullshit.
Bullshit, was da steht. Warum ist das so? So, jetzt gibt es
Weil
ein
die
paar.
Menschheit dumm ist.
Ja, vielleicht, wir haben uns ja ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht, ne? Also das Wissen wächst ja auch mal so mit der Zeit. Penicillinallergie, hat sich herausgestellt, ist kein dauerhafter Zustand, sondern klingt über die Jahre ab. Also früher hat man ja irgendwie, ich sag mal so, du machst dir eine Medikamentenliste, ne, was du nimmst, irgendwie jetzt kommt ein Blutdrucksenker dazu, dann kommt meinetwegen ein was weiß ich, Cholesterinsenker zu, dann wird ein anderes Medikament wieder abgesetzt. Das heißt, da ist immer ein bisschen Bewegung drin. Eine Allergieliste, wie funktioniert sie? Die wird einfach nur länger irgendwie. Dann hast du was weiß ich, die Erdnüsse nicht vertragen und irgendeinen Badezusatz oder was auch immer, diese Gräser und diese Pollen. Das heißt, diese Liste wird immer länger. Stimmt gar nicht. Also 80% der Menschen verlieren also ihre Anaphylaxie innerhalb von 10 Jahren. Da ist
Ja,
die nicht
okay.
mehr nachweisbar. 80% nach 10 Jahren oder 50% innerhalb von 5 Jahren. Also das heißt, auch das sollte wie so eine Medikamentenliste, was der Patient so weiter einnimmt, müsste auch eine Allergieliste aktualisiert werden. Das ist so die erste Quintessenz, die ich mal mitgeben wollte. Dann, warum denken Patienten, dass sie penicillinallergisch sind? viele haben einfach auch mal einen Ausschlag gekriegt im Rahmen von einer Virusinfektion oder im Rahmen von Krankheit oder ja.
Aber gerade Penicillin kann doch auch im Rahmen von Virusinfektionen einfach genau. Ausschläge auslösen.
Genau, genau. Und welches war da noch?
Genau, das.
Amoxicillin?
Bei
welcher? EBV.
Bei, genau, der infektiösen Mononukleose. Bäm! Drüsenfieber. Da hat er, der EMPP ist
der
wieder.
Der EMPP, da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Und, wie heißt es im Volksmund?
Kissing Disease.
Ja, oder Studentenkrankheit.
Oder Studentenkrankheit, genau. Also,
ich kenne das nur unter Pfeiffer'schem Drüsenfieber.
Pfeiffer'sches Drüsenfieber, infektiöse Mononukleose. Und da hat man bei den Aminopenicillin tatsächlich bis zu 90% einen Ausschlag, der da auftritt.
Ich merke, dass ich mich gerade ziemlich geil fühle.
Ja, ich merke schon. Aber wird, warum Studentenkrankheit wird übers Küssen übertragen? Früher
das kenne ich nicht so.
So ja. Die hat nur gelernt. So. Dann, wie bei unserer Patientin zum Beispiel, werden Nebenwirkungen der Antibiotika als Allergien gewertet. Mhm. Durchfall, Kopfschmerzen, vielleicht mal ein bisschen Juckreiz auch mal oder allgemeines Krankheitsgefühl, weil warum nimmt man Antibiotikum? Weil man krank ist, würde ich mal so sagen. Das heißt, viele Nebenwirkungen werden verkannt als Allergie gewertet, weil das kann ja auch nicht sein, dass da mal was auftaucht, wenn man ein Medikament nimmt und halt irgendwie niedergeschrieben wird, wieder Penicillinallergie. Dann bei unserer Patientin war es ja auch so, dass Angehörige, also nahe Verwandte, Eltern, Geschwister oder ähnliches penicillinallergisch waren. Aber es gibt keine genetische Veranlagung einer Penicillinallergie oder generell Allergien. Mhm. Dementsprechend, also dieser hereditäre Gedanke, dass sich das durch irgendwelche ganzen Familien durchsetzt, stimmt in der Art und Weise auch nicht. Mhm. Da haben wir schon die ersten Mystiken, für die wir so ein bisschen aufräumen wollen, hier so X-Faktor-mäßig, die tatsächlich gelogen sind und dementsprechend zu so ein bisschen Umdenken im Kopf auch mal führen sollten. Warum wird so eine Penicillinallergie so häufig berichtet? Naja gut, vor allem das Amoxicillin gehört tatsächlich zu den am häufigsten allergisch auslösenden Medikamenten, die tatsächlich zu einer Anaphylaxie führen können. Und es gibt das Penicillin halt auch schon seit 1940 und ist eines der häufigst verschriebenen Medikamente. Also hatten wir 80 Jahre Zeit, uns ein unterschiedliches Verständnis von der Penicillinallergie anzulernen. Und das hat dann natürlich kumuliert über die Zeit. So, jetzt kann man sich überlegen, wir schreiben ja diesen Punkt Allergien, das fängt ja schon im Rettungsdienst an, Sample-Anamnese oder irgendwas ähnliches, da ist das große A. Und wir machen das ja nicht aus Spaß, dass wir hinschreiben, dass der Patient eine Penicillinallergie haben, sondern wir machen uns ja Gedanken darum, dem könnte irgendwas Schlimmes zustoßen, wenn wir das jetzt nicht notieren und versehentlich irgendjemand sowas gibt. Jetzt kann man sich ja vorstellen, ja, jetzt hat er ja gesagt, ist so ein bisschen fraglich, warum schreiben wir nicht einfach bei jedem hin, er ist gegen Penicillin allergisch und lassen einfach mal die Penicilline weg und nehmen einfach, es gibt ja noch genug andere Antibiotika, die man so geben kann.
Weil die Bioverfügbarkeit super ist von Penicillin, weil wir natürlich die Resistenzbildung verschlimmern, wenn wir das immer übergehen und weil es mit am breitesten wirksam ist von allen Penicillinen.
Genau.
Von allen Antibiotika.
Wir fügen dem Patienten, wenn wir Penicillinallergie dahinschreiben, und das ist nur so fadenscheinig irgendwie bewiesen, führen wir dem Patienten tatsächlich Schaden zu. Mhm. Und zwar ist es so, viele Patienten, wie du ja schon gesagt hast, bekommen viel weniger effektive Zweitlinientherapien. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Staphylokokkenendokarditis. Könnte man ein Penicillin, Flucloxacillin oder ähnliches geben? Stattdessen kriegt er dann Vancomycin. Deutlich weniger effektiv, deutlich längere Zeiten, die der benötigt. Ist auf jeden Fall für einen hospitalisierten Patienten nicht zuträglich, muss man einfach sagen. Dann haben diese ganzen Breitspektrum-Antibiosen ganz deutlich erhöhtes Nebenwirkungspotenzial. Also nicht nur die Therapiezeiten sind länger, aber auch gerade auch zum Beispiel bei den Fluorchinolonen hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sich zum Beispiel auch mit multiresistenten Erregern besiedelt. Ciprofloxacin ist auch da eins der besonders genannten Medikamenten. Es können auch noch deutlich mehr unerwünschte Wirkungen im Bereich der alternativen Medikamente auftreten. Fluorchinolone, was haben wir da alles? QT-Zeitverlängerung, die Sehenschäden, was du schon gesagt hast.
Maligne Herzrhythmusstörung, also okay, gut, hast du gesagt, Entschuldigung, Depression,
Delir, genau, da haben wir es auch nochmal. Was fällt euch zu Gentamicin ein zum Beispiel?
Ototoxisch.
Genau. Da, Mensch. Ich glaube, du hast deine Approbation mal zurechtgekriegt irgendwann, glaube ich.
Danke,
also,
danke.
Dementsprechend deutlich mehr unerwünschte Wirkung. Dann kommen wir Noch dazu, tatsächlich haben Statistiken rausgezeigt, dass wenn ich ein alternatives Medikament zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe benutze, was halt, weil ich vermutet und niedergeschrieben habe, dass jemand Penicillin allergisch ist, führt das tatsächlich zu 50% mehr SSIs, also Surgical Site Infections, also Wundinfektionen im Rahmen einer Operation. Dann war da noch die Geschichte mit der pseudomembranösen Colitis. Wir haben zu 35% ein höheres Risiko, diese Clostridioides difficile zu kriegen. Die heißen jetzt seit 2016 nur, für mich heißen sie eigentlich immer noch Clostridien, aber ich versuche es mal so zu nennen. Und da sind tatsächlich so Therapien.
Mir ist komplett vorbeigegangen, dass die mal irgendwann umbenannt wurden. Also das sind Clostridien.
Für mich kenne ich die auch, kenn die auch nicht. Was
Clostridioides heißen die jetzt. Das ist mal Nomenklatur irgendwie Änderung gewesen vor 5 Jahren mittlerweile schon.
Haben die ein Gender-Sternchen jetzt?
Oh Gott.
Naja, auf jeden Fall.
Schneiden wir raus.
Ich frage mich das wirklich.
Ich, warum sie es umbenannt haben, keine Ahnung, war langweilig, wenn sie es immer so gleich nennen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas wie Clindamycin, Cephalosporine, Fluorchinolose lösen es halt deutlich häufiger aus als ein einfaches Penicillin. Dementsprechend sind da die Raten zu 35% höher, da eine pseudomembranöse Colitis zu kriegen. Ich sage mal, so einen jungen Patienten, den wird es nicht das Leben kosten, aber wenn wir jemals wirklich Älteres, Vorerkranktes haben, geht das ja auch mit einer gewissen Mortalität und Letalität einher, die nicht zu unterschätzen ist. So, jetzt von diesen ganzen Patientenfaktoren einmal wegzukommen, sind Beta-Lactam-Antibiotika echt günstig. Und im Vergleich zu Alternativpräparaten, wo man deutlich mehr Geld ausgeben muss, das nochmal einmal dazu zu sagen. Also übernehmen wir jetzt diese Diagnose Penicillinallergie, um diesen Patienten zu schützen, ne, aber ist eigentlich eher falsch diagnostiziert, schädigt das den Patienten. Und so fallen ungefähr 14 unterschiedliche Wirkstoffe in der Therapie aus. Ne? Also die ganzen Penicilline, dann noch in die Kombination mit den Beta-Lactamase-Hämmern. Also ich klaue mir die Möglichkeit, dem Patienten 14 gute Medikamente zu geben. So, jetzt kann man sich auch noch überlegen, wie war denn das eigentlich mit den Kreuzreaktionen? Da war doch was, wenn ich jetzt, das sind ja alles Beta-Lactam-Antibiotika, die haben alle diesen Beta-Lactam-Ring. Das heißt, wenn jemand irgendwie penicillinallergisch ist, sollte ich denn nicht lieber besser auf diese ganzen Medikamente verzichten? So, und jetzt muss man einmal dazu sagen, dass wirklich die Raten an Kreuzreaktionen sehr gering sind. Ne? Also die sind wirklich im Bereich von 1-2% zu den anderen Beta-Lactam-Antibiotika, aber jetzt muss man sich ja überlegen, wenn ich jetzt penicillinallergisch bin und ich habe diesen Ring, diesen Beta-Lactam-Ring, woraufhin ja alle Beta-Lactam-Antibiotika drauf aufgebaut sind, darauf reagiert die Allergie, die Reaktion, die Antikörperreaktion, kommen auf die Seitenketten, die an diesem Beta-Lactam-Ring dran sind, an diese Reste, und da ist es davon abhängig, wie ähnlich diese Reste, die da dran sind. Und dann gibt es so ein paar, die haben so ganz individuellen Seitenast und da kommt es kaum zu Kreuzreaktionen. Und jetzt freut sich die ganze Orthopädie, weil Cephalosporin ist da der Vertreter, der wirklich ganz individuell aussieht und dementsprechend am wenigsten Kreuzallergien in dem Bereich hat. Bei Meroponin wurden bisher, also zu meinem Kenntnisstand, keine Allergien beschrieben, also dementsprechend, weil es eigentlich nur so einen nicht vorhandenen Seitenast hat, also nur so einen kleinen Minirest da wirklich dran, und da haben sich gar nicht genug,
Nicht so wirklich.
Also dementsprechend sind für Meroponin tatsächlich keine Allergien beschrieben worden, laut PubMed.
Und jetzt möchte ich da noch was einwerfen, weil diese Testdosis, die manche Anästhesisten da machen, von wegen, ich spritze mal 10 Milliliter von dem,
völlig sinnlos.
Das ist alles oder nichts Prinzip. Entweder die Anaphylaxie tritt auf oder sie tritt nicht auf.
Ja.
Ob ich da jetzt 10 Milliliter oder 5 Milliliter spritze oder die ganze Flasche reinlaufen lasse, ist vollkommen egal.
Naja, ich sag mal so, fürs gute Gewissen, und ich denke mal, die würde ja schon ein bisschen weniger ausfallen. Na gut.
Wenn einmal IgE und alles
Histamin gerade einmal
los,
läuft,
dann geht's los, ne?
Dann geht's los.
Ja. Na gut. Aber es gibt
nur fürs Gewissen.
Es gibt ein paar Sachen, da sollte man die Kreuzreaktionen schon kennen. Und das sind die Aminopenicilline, Ampicillin, Amoxicillin. Die haben tatsächlich mit diesen Erstgenerations Cephalosporin wirklich fast identische Seitenketten. Das sind Cefalexin und Cefaclor. Ich benutze sie beide nicht so häufig, muss ich zugeben. Da muss man tatsächlich etwas aufpassen, wenn da wirklich die Anaphylaxie drauf beschrieben ist. Auf eins von denen sollte man die anderen meiden. Es gibt eine wirklich sehr viel publizierende Professorin, das ist die Kimberly Blumenthal oder Blumenthal, weiß ich jetzt gar nicht genau. Blumenthal, die hat unheimlich viel publiziert, gerade in dem Bereich, und hat eine wunderschöne Kreuztabelle aufgesetzt. Die habe ich hier mal drin verlinkt. Das ist auch ein Open Access Paper, wo man genau ablesen kann, welche gleich sind, welche sind identisch oder sich sehr, sehr ähnlich, wo man bezüglich der Kreuzreaktion tatsächlich mal aufpassen sollte. Aber ansonsten sind die Kreuzreaktionen zu Cephalosporin sehr, sehr selten. Also ungefähr bei 3% der wirklichen Penicillin-Allergiker. Also nicht, diese, 95% nicht die 95 Fake-Penicillin-Allergiker. Die haben tatsächlich eine zusätzliche Cephalosporin-Allergie. Bei Carbapenem tatsächlich nur 1% Kreuzreaktion. Also das heißt, mit Cefazolin sind wir schon relativ gut aufgestellt, weil das halt seine Seitenkette hat, die sehr, sehr individuell ist und da nicht so die Problematik macht. So, jetzt stellt sich aber auch noch heraus, die eigentliche Penicillinallergie. Allein das Wort stimmt auch schon von Grund aus nicht, weil es gibt, die Penicilline sind halt auch einfach sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es jetzt diese ganz natürlichen Penicilline, also das Penicillin G und Penicillin 5, die da. Ist
5 oder V?
V.
V. Ich habe mich immer gefragt.
Das kann ja vielleicht einer der Hörer mal irgendwie nachgoogeln und uns erzählen, ob das.
V.
V?
Ja, G und V. Weil sonst ist ja Penicillin 6 und 5.
Ja, nein, das heißt G und V.
Ja, ich weiß, dass das G und so. Ja.
Na gut, denn die Aminopenicilline, Amoxicillin, Ampicillin, denn Penicilline, die nochmal eine Staphylokokkenwirkung haben, Flucloxacillin und die Pseudomonas-wirksamen Penicilline. Das häufigste sind diese Aminopenicilline, die eine Allergie auslösen kann. Aber es muss nicht sein, dass ich dann auch gegen die anderen allergisch bin. Das heißt, es wäre möglich, dass ich dann zum Beispiel sehr wohl Piperacillin geben kann, wenn ich eine Amoxicillin-Allergie habe. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtiger sein und auch mal eine Testung und Ähnliches unternehmen, aber es gibt die Penicillin-Allergie gibt es nicht in der Art und Weise. Da haben wir schon wieder einen Mythos, der auch noch sich
aufdeckt. Also Ines hat jetzt ja den perfekten Grund gezeigt hier, warum man auch in Pharmakologie dringend die chemischen Strukturformeln auswendig lernen sollte.
Ja.
Genau, am besten sämtlicher Seitenketten
Aminosäuren. Das kann ich nur empfehlen, das hat mir auch weitergebracht.
Was wäre ein Vortrag über Allergien, wenn ich nicht zumindest mal ganz kurz auf diese Reaktion nach Kums und Gell eingehe?
Wusstet ihr, dass Propofol ein Diisopropylester ist oder so?
Natürlich wussten wir das.
Und das sieht einem
total ähnlich.
Nein, Desinfektionsmittel ähnlicher als
als einer großen.
Es sieht wirklich aus wie ein Desinfektionsmittel.
Ja.
Ich erzähle mal ein bisschen. Also was uns ja die große Sorge macht, ist ja diese Typ-1-Reaktion, die IgE vermittelt ist, die Mastzell-Granulation macht und innerhalb kürzester Zeit innerhalb kürzester Zeit eine Sofortreaktion, also die eigentliche Allergie auslöst. Was sich herausgestellt hat, ist ungefähr, findet in der ersten Stunde nach Kontakt mit dem Allergen meistens statt, sogar 85% in der ersten Viertelstunde, wenn ich zum Beispiel irgendwie auch was IV gebe. Das ist die Zeit, wo ich jemanden besonders beobachten musste, wenn ich dem irgendwie zum Beispiel ein neues Medikament gebe. Typ 2 ist die IgG-zytotoxische Reaktion, die gerne mal so komplementvermittelte Phagozytose hat mit hämolytischen Anämien und Thrombozytopenien, soll uns heute nicht weiter beschäftigen. Genauso wenig einfach der Vollständigkeit halber die Typ 3, die Serumkrankheit, die mit Fieberausschlag, Gelenkschmerzen und durch Antikörperkomplexe oder eine Vaskulitis einhergehen kann, soll heute auch nicht so ein Thema sein. Aber die Typ-4-Reaktion, die T-Zell-vermittelte Reaktion, gibt es in unterschiedlicher Schwere. Die typische, so nach ungefähr 1 bis 2 Wochen auftretenden Ausschläge, die hat jeder schon mal irgendwo in der Klinik gesehen. Die Patienten, die dann irgendwie sagen, es juckt, es nervt, überall sind kleine Masern-ähnliche
Effloreszenzen.
Effloreszenzen, Makulu,
oder Torben, Papulu. Du kennst dich mit Derma doch exzellent
aus. Ja. Papulu ist ein Ausschlag, genau. ist in den meisten Fällen ja wirklich nicht gefährlich, muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich aber auch Versionen, die wir in der Klinik besonders fürchten. Das ist ja zum Beispiel einmal das Stevens-Johnson-Syndrom und die toxische epidermale Nekrolyse, was ja wirklich heftige...
Glasspateltest.
Du hältst demnächst das als den anderen Vortrag. Wirklich mit einer heftigen Hautreaktion, mit Schleimhaut betreffen und was ja teilweise dazu führt, dass man Patienten in die Verbrennungschirurgie geben muss, die ja wirklich auch dran versterben können. Also das ist wirklich eins der sehr schweren Typ 4 Reaktionen, wo dann auch zum Beispiel das Dress-Syndrom dazu gehört. Na Johannes, wofür steht denn Dress?
Oh, das wusste ich auch schon mal, aber da muss ich jetzt tatsächlich passen.
Ich wüsste es jetzt nicht auswendig. Also Drug Reaction, Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndromes. Also das ist ganz viel. Fieber, Lymphadenopathie, Eosinophilie und das kann zu Organschäden durch die Eosinophilie kommen, auch bis zur Letalität tatsächlich, in unterschiedliche Ausprägung. Also es gibt schwere T-Zell-vermittelte Typ 4-Reaktion und es gibt einfach diesen einfachen Ausschlag, der einfach nur nervt und die Leute auch dazu denken lässt, sie werden massivst allergisch gegen. Dieses makulöse Exanthem kann ungefähr bis zu 5 bis 20% der Fälle tatsächlich unter der Therapie mit Penicillin auftauchen. Meistens wirklich sehr, sehr spät und häufiger aber teilweise auch virusgetriggert auch mit zusätzlich. Ganz wichtig ist, dass wir das in der Anamnese herausfinden, ob er tatsächlich so eine richtig gefährliche Anaphylaxie, Typ-1-Reaktion oder halt tatsächlich auch ein gefährliches Stevens-Johnson-Syndrom oder ähnliches mal vorgelegen hat. Da liegt es darum, das in der Anamnese abzufragen und das natürlich gegen so eine verzögerte Hautreaktion oder irgendwie einfach so typische Nebenwirkungen mal abzugrenzen. Deswegen ist da besonders wichtig, außer haben sie Allergien, dem einen weiteren Satz dazu zu machen. Und ich fände es ganz schön, also wenn jetzt auch noch zum Beispiel Rettungsdienste, Notfallsanitäter oder ähnliche mit zuhören. Es wäre total schön, wenn wir gerade auch im Rettungsdienst schon mal die Allergien abfragen, dahinter tatsächlich einen Satz dazu zu schreiben, was denn da passiert gewesen ist, als das kam.
Also bevor meinst du, wenn ich dann schreibe Penicillin, also Allergie, Doppelpunkt, Penicillin, Klammer auf, unglaubwürdig, Ausrufezeichen reicht nicht, Klammer zu.
Vielleicht ein bisschen näher, also kommt immer auf die Zeit drauf an, die man hat.
Also ich schreibe tatsächlich gerade so gastrointestinale Sachen und so schreibe ich dahinter.
Genau. Da würde ich euch gerne ein bisschen was bezüglich dieser Anamnese gerne ein bisschen damit an die Hand gehen. Also mir geht es vor allen Dingen darum, ist hier schon wieder so ein Thema, warum erzähle ich aus der Chirurgie eigentlich bezüglich Anamnese irgendwie?
Na, wir würden uns wünschen, dass ihr auch mal Anamnese macht.
Nee, jetzt geht es ja darum, ihr sollt ja Anamnese machen. Naja, gut. Auf jeden Fall sollte jede Antibiotika-Allergie hinterfragt werden. Ne? Und anhand dieser Informationen, die man kriegt, sollte man eine Risikostratifizierung unternehmen, ob der Patient das möglicherweise zu diesen 95 Fake-Allergikern irgendwie gehört oder tatsächlich zu denen, die wir wirklich tatsächlich sehr, sehr gefährden, wenn wir denen das Medikament geben. So, also dementsprechend frage ich, welches Medikament wurde zu welchem Zweck gegeben? Also kann ja auch sein, ich hatte gerade pfeifersches Drüsenfieber und habe dann diese Aminopenicillin gekriegt und daraufhin den Ausschlag gekriegt. Das will ich ja natürlich rausfiltern. Also warum hat der Patient das gekriegt? Welche Reaktion trat und wie schwer auf? Denn natürlich hat der Patient überhaupt eine Therapie gekriegt. Wenn der jetzt irgendwie 3 Flecken gekriegt hat und ist zu Hause gesessen und hat da irgendwie, weiß nicht, eine Viertelstunde nicht mal dran gekratzt oder sowas, ist ja keine Therapie gekommen. Aber wenn der zum Beispiel stationär aufgenommen werden musste, intensivmedizinisch versorgt worden ist, tatsächlich in so ein Verbrennungszentrum gekommen ist, intubiert beatmet worden ist, dann ist das natürlich zeugt von einer größeren Schwere der Reaktion. Dann, was wir auch schon gesagt haben, das Abklingen der Allergien, wie lange ist dieser Vorfall her? Ne? Also Allergien sind nicht für die Ewigkeit. Ne? Also dementsprechend.
Größer 10 Jahre ist wahrscheinlich.
Genau, also 50% nach 5 Jahren, 80% nach 10 Jahren ist die Allergie eigentlich schon wieder weg. Also dementsprechend aktualisiert eure Allergieliste, wenn da mehrere drauf sein sollten. nochmal wirklich wichtig, gefährliche Reaktionen liegen wirklich in der Kürze, liegt die Würze. Also dementsprechend in der ersten Stunde nach der Verabreichung 75%, halt sogar in den ersten 15 Minuten. Das kann man anamnestisch sehr gut erfragen. Und dann immer mehr, ob mehr als zwei Organsysteme beteiligt sind. Ne? Also zum Beispiel kardiovaskuläres System, denn Haut und zum Beispiel auch Schleimhaut vor allen Dingen. Eine Urtikaria, Schleimhautschwellung, Gesichtslippenschwellung, ja, GI-Symptome, respiratorisches System, Bronchokonstriktion, Nasenlaufen oder ähnliches aufgetaucht. Ist deutlich häufiger, dass da mehrere Symptome und mehrere Organsysteme beteiligt sind bei einer Anaphylaxie als bei einer einfachen anderen Reaktion. Nur eine Hypotonie nach irgendwie einer Medikamentengabe reicht für eine einfache Anaphylaxie-Diagnostik nicht aus. Also das kann ja schon mal sein bei einem gewissen.
Bei Novalgien.
Zum Beispiel. Ne? Also wie häufig haben wir das noch dazu? Das wäre ja das nächste Thema, denke ich. Nur ein Ausschlag oder nur Juckreiz reicht auch nicht richtig aus dafür, dass sowas aufgetaucht ist. Spricht eher, also eher milde Symptomatik spricht auch gegen eine Type-1-Reaktion. Dann Familienanamnese ist hinfällig, dadurch, dass da keine hereditäre Vererbung stattfindet. Also ist auch eher unwahrscheinlich, auch wenn so typische Nebenwirkungen von den Medikamenten gegeben werden. So, dann könnte man auch mal so ein bisschen kritisch hinterfragen, gibt es denn Antibiotika, die gut vertragen wurden? Manchmal nennt einer Patient dann automatisch ein Penicillin, was er durch den Zahnarzt gekriegt hat und sehr, sehr gut vertragen hat. Und dann ist die ganze Diagnose auch schon wieder hinfällig, wenn es gut vertragen wurde. Dann kann man geschmeidig die Diagnose natürlich auch löschen aus. Dann kann man ja, habe ich euch so ein bisschen was hintergegeben, also bezüglich der Risikostratifizierung hatte ich so eine kleine Grafik gemacht, also dementsprechend geringes Risiko ist, wenn wirklich nur eine berichtete Nebenwirkung, Kopfschmerzen oder Durchfall oder ähnliches aufgetreten ist oder nur eine positive Familienanamnese, dann nimmt man die Penicillinallergie, streicht sie durch, löscht sie aus dem System, weil es ergibt keinen Sinn und wir gefährden den Patienten tatsächlich. Dann gibt es ein mittleres Risiko, das heißt, ich habe schon irgendwie IgE-vermittelte Symptome gehabt, eine Urtikaria, Angioödem oder irgendwie eine Anaphylaxie, aber die ist halt auch schon echt länger her oder sowas. Dann sollte ich den Patienten zu einer allergologischen Abklärung bringen, wo dann auch Anamnese gemacht wird.
Da haben die Patienten ja meistens keinen Bock
drauf. Keinen Bock drauf, aber ich habe es ihnen zumindest gesagt irgendwie und habe es ihnen angeboten und vielleicht mit Risikoaufklärung, was könnte passieren. Er ist ja auch gefährdet dadurch, wenn das einfach da steht. Bluttest zum Beispiel, gesamt.
Aber die anderen Antibiotika sind ja viel besser als Penicillin.
Genau, die klingen auch viel toller.
Genau, ne? Klingen viel toller und sind viel neuer.
Und oder denn auch zum Beispiel beim Provokationstest zu versuchen. Das ist so das mittlere Risiko. Das machen wir, wer sich damit auskennt, kann es gerne machen irgendwie. Ich würde es mir jetzt nicht zutrauen in dem Bereich.
Testdosis. Nicht natürlich.
Aber dann habe ich natürlich, wenn ich ein ganz, ganz hohes Risiko habe, das ist, wenn die zum Beispiel wirklich schwere Symptomatik gewesen ist oder halt wirklich so ein Stevens-Johnson-Syndrom und Dress-Syndrom oder ähnliches, da lasse ich die Penicilline und meistens auch tatsächlich alle Beta-Lactam-Antibiotika weg. Weil das kann, wenn das wieder auftaucht, geht das mit einer erhöhten Letalität einher. Die würde man auch nicht mit irgendeiner so einer Amoxicillin-Challenge und mit einer Testdosis oder ähnliches versuchen, wieder hinzukriegen. Dementsprechend also, wenn es die Zeit zulässt, vor elektiven Operationen ruhig mal eine allergologische Abklärung durchführen. Kums Typ 1 Reaktionen sind wirklich gut testbar mit Pricktest, intradermaler Testung für IgE, antikörpervermittelte Allergien. Wenn keine Zeit ist für die Abklärung, kann man bei wirklich sehr niedriger Wahrscheinlichkeit, man ist sich nicht so ganz klar, tatsächlich mal eine Testdosis oder geben unter engmaschigem Monitoring. Aber bei hohem Risiko auf stattgefundene Anaphylaxie, Stevens-Johnson-Syndrome, keine Penicilline verabreichen.
Vielen Dank.
Komm, darf ich noch einmal die Punchlines?
Auf gar keinen Fall.
Schade.
Doch unbedingt, Ines.
Also, Punchlines. Penicillinallergien sind wirklich seltener, als sie berichtet werden. Wenn ihr irgendwo Penicillinallergie stehen seht, zu 95% stimmt es nicht. Da seid wirklich sehr, sehr kritisch, nicht einfach übernehmen. Eine dokumentierte Penicillinallergie, solange sie nicht stimmt, schadet dem Patienten. Also da haben wir ja wirklich viele mit Nebenwirkungen, verlängerten Therapien, Besiedlung von multiresistenten Erregern, Clostridien und ähnliches, die nachhaltig den Patienten schädigen können. Eine Allergieanamnese ist wirklich sehr wichtig, muss auch differenziert gemacht werden, um halt das Risiko für eine Verabreichung kalkulierbar zu machen. Ne? Allergien sind nicht genetisch vererbbar. Also dementsprechend, auch wenn Mutti einen Ausschlag gehabt hat, Lass es, gilt nicht. Es gilt nicht.
Gilt nicht.
Gilt nicht.
Gildet.
Es gildet nicht. Und Allergien sind nicht für immer, sondern nehmen über die Zeit ab. Ich muss sagen, bei uns familiär ist das auch so. Ich habe einige Sachen immer gesagt, weil wirklich familiär bei uns alle so eine Typ 4 vermittelte Reaktion hatten. Mein Vater sah mal aus wie ein Streuselkuchen. Das ist auch mein deswegen, ich habe das mit meinem Papa abgeredet. Streuselkuchen ist in Ordnung. Das nehmen wir als Codewort übrigens für diese Session. Streuselkuchen, sage ich nochmal.
Streuselkuchen 1, 2, 3. Streuselkuchen ist das Codewort.
Also das bitte aufschreiben und also dementsprechend glaub nicht alles, was
euch erzählt steht, wird.
Genau.
Absolut.
Das ist so mein.
Wo wir wieder bei X-Factor sind.
Hinterfragt kritisch, bleibt kritisch, bleibt wachsam. Ich finde das aber wirklich gut, dass wir darüber mal gesprochen haben, dass es eben mit diesen, gerade mit den Antibiotika-Allergien, wirklich oft so ein medizinischer Mythos ist. Ne? Mhm. Also es ist, und ich glaube da ja auch immer, also für uns ist ja auch ganz als Anästhesisten ist ja ganz elementar.
Ja.
Allergien, das ist ja so ein zentrales Thema. Und wenn man jeder Zweite hat irgendeine Allergie, das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Ja.
Also bin ich fest von überzeugt, dass da auch einiges von, ich will nicht sagen erstunken und erlogen ist, ich glaube, da glauben die Patienten einfach dran. Ich glaube nur, dass die Menschen das einfach nicht wirklich haben. Das ist, sondern es werden Nebenwirkungen projiziert und als Allergie gewertet, die eigentlich nicht da waren. Vielen Dank, Ines.
Be skeptical of everything you heard, even if you heard it on the Pinup Dogs podcast.
Genau. Ja, auf with regards to SGEM, ja. Directly to Canada, Ken Milne. Aber das Codewort war Streuselkuchen,